Besuch, dem Podcast von Antihelden. Ich bin Sebastian und ich bin heute zu Gast bei Jörg von Tauwetter e.V. Hallo Jörg.
Hallo Sebastian.
In den vergangenen Wochen habe ich mit verschiedenen Gästen über vor allen Dingen Sexarbeit gesprochen. Und jetzt in den nächsten Folgen wollen wir den Schwerpunkt etwas verschieben, und zwar hin zur Kehrseite zum Thema sexualisierte Gewalt. Und heute spreche ich mit Jörg über den Missbrauch von Kindern, besonders von Jungen. Und dementsprechend eine kurze Triggerwarnung für mögliche Betroffene, die das jetzt hören. Heute wird es eben darum gehen. Du arbeitest bei Tauwetter e.V. Jörg, kannst du uns einmal erzählen, was Tauwetter e.V. ist?
Tauwetter e.V. Tauwetter e.V. hat den Namen Vereint gegen sexualisierte Gewalt. Das heißt, wir wollen dafür sorgen, dass die Gesellschaft sensibilisiert wird für das Thema sexualisierte Gewalt und dass Strukturen geschafft werden, wo sexualisierte Gewalt eingegrenzt werden kann. So, Tauwetter ist eine Anlaufstelle für Männer, Sternchen, die in Kindheit, Jugend sexualisierte Gewalt erfahren haben. Entstanden ist Tauwetter aus einer Selbsthilfegruppe Anfang der 90er Jahre des letzten Jahrhunderts von betroffenen Männern, die damals im Hilfesystem sich nicht wohlgefühlt haben. Es gab nichts, das Thema war noch mehr tabuisiert als heute. Und haben sich dann entschlossen, wir haben selber Professionen, also war ein Arzt dabei, war ein Buchhalter dabei und Sozialpädagogen, Psychologen, keine Ahnung. Also so ein Querschnitt durch die Gesellschaft, nicht ganz, aber gut. Und die haben dann Tauwetter gegründet, mal ganz verkürzt gesagt. Und so ist Tauwetter entstanden. Also alle, die hier arbeiten, haben eine eigene Betroffenheit, die mehr oder weniger unterschiedlich reflektiert worden ist. Und dazu kommt noch Ausbildung, das heißt, dass wir uns in dem Hilfesystem, was es hier gibt für betroffene Männer, gut auskennen und so beraten können.
Die Männer, die hier zu euch kommen, aus welchen Kontexten kommen die oft?
Ja, es ist eigentlich der Abriss der Gesellschaft, ne? Also, oder Querschnitt der Gesellschaft. Alle kommen. Gut, man muss wissen, Tauwetter sitzt hier in Berlin, in Kreuzberg, im Mehringhof, einem linken Zentrum mit Geschichte. Und sagen wir mal so, der konservative, betroffene Mann, der vielleicht in der katholischen Kirche aktiv ist, auch die kommen teilweise doch auch her, aber Leute, die eine Ablehnung gegenüber linke Zentren haben, die tauchen hier nicht auf. Mhm. Ne? Wobei hier auch schon Nazis aufgetaucht sind, nicht um hier uns zu klatschen, sondern um Beratung zu holen und dann ganz erstaunt hier durchgelaufen sind, die ganzen Antifa-Plakate und so. Ist immer ganz gut. Also ich muss mit denen ja nicht über den Rechtsradikalismus diskutieren, sondern über Betroffenheit. Aber es ist dann schon auch. Also es kommt ein Querschnitt der Gesellschaft, egal welche sexuelle Orientierung. Ne? Mhm.
Ja. Kannst du, gibt es bei den Menschen, die herkommen, Parallelen in den Erfahrungen, die dort gemacht werden?
Ja, die Parallelen sind schon mal, viele haben keinen Gegenüber, mit dem sie darüber reden können. Mhm. Mehrheitlich, also die Schnittmenge ist da, dass man in der Kindheit, Jugend, wenn einem das passiert, sehr allein gelassen ist, das selber nicht einordnen kann, was das denn jetzt ist, was da mit einem passiert und eine Hilflosigkeit da ist oder man wird nicht verstanden. So, das ist so eine Schnittmenge, also die Schwierigkeit darüber zu reden, das verbindet viele. Ansonsten ist der Mensch sehr unterschiedlich.
Die Menschen, die zu euch kommen, sind also Erwachsene, die als Kinder Missbrauch erfahren haben?
Als Kinder? Also man muss ja so ein bisschen wissen, wie so die Zahlenlage in Deutschland so ist. Ist Missbrauch fängt ja leider bei den Säuglingen an, wie man jetzt auch mit dem Fall in Bergisch Gladbach noch mal vor Augen gesehen hat. Ne? Also einjährige Kinder oder auch Kinder, die schon vor der Zeugung als Opfer sozusagen feststehen. Das ist schon so 10-20% ist vor dem 6. Lebensjahr. Die gefährdetste Gruppe ist die 8- bis 12-Jährigen. Mhm. Das ist, und dann die Jugendlichen auch weiterhin. Ne? Also wir beraten hier Männer, die Kindheit, Jugend, aber auch als Erwachsene sexualisierte Gewalt haben. Mhm. Unser Fokus ist schon auf Kindheit, Jugend. Mhm. So, aber es kommen da verschiedenste Menschen.
Welche Folgen haben die Missbrauchserfahrungen dieser Menschen, die zu euch kommen, die jetzt in der Kindheit oder Jugend Missbrauchserfahrungen gemacht haben, bis heute? Also welche Auswirkungen hat das quasi bis in die Gegenwart hinein?
Es kommt ja darauf an, wie du als Jugendlicher drauf bist, was für ein Umfeld du hast. Mhm. Ja, wenn du ein Umfeld hast, wo du nicht reden kannst, wo du nicht verstanden wirst, wo dir noch die Schuld in die Schuhe geschoben wird, dann sind die Folgen, dass man heute noch sehr viel Wut in sich trägt. Mhm. Ja, die Folgen kann sein, dass man eher dazu neigt, ein autoaggressives Verhalten zu haben. Also autoaggressiv kann ja viel sein. Das kann Leistungssport sein, das kann aber auch Drogenkonsum sein. Also nicht so gut mit sich umzugehen, sage ich mal. Das sind viele Folgen. Wenn du ein gutes Umfeld hattest, wo du reden konntest, wo dir sofort geglaubt worden ist, was natürlich klasse ist, wenn er sagt, ey, gut, dass du mir das erzählst und du bist auf keinen Fall schuld, ja, auch wenn du neugierig warst, wenn du mitgemacht hast, wenn du Geschenke bekommen hast, du bist nicht schuld und du hast ein Recht auf Hilfe, dann kommst du da ganz gut raus wieder aus der Nummer, aus den Folgen sozusagen, denn viel ist, was ich heute im Erwachsenenalter erlebe an Folgen, ist ist vielleicht auch zu Corona-Zeiten bei vielen, wo sie getriggert werden oder wieder ähnliche Erfahrungen sind, diese Ohnmachtserfahrungen. Du bist so hilflos als Kind, wenn keiner dir hilft und du dem ausgeliefert bist, den Tätern oder der Täterin, dann fühlst du dich ja machtlos, ohnmächtig. Und wenn du jetzt erlebst, was weiß ich, du kannst Sachen jetzt nicht machen, weil gerade Einschränkungen sind aufgrund von Corona, wo du keinen Einfluss hast, dann fühlst du dich wieder ausgeliefert und spürst wieder so dein Körperstück, so eine Machtlosigkeit, so eine Wut. Und und wenn du das nicht reflektieren kannst, wenn du das reflektieren kannst, ist es gut, wenn nicht, dann bist du wieder in so einem alten Film dran. Mhm.
Das sind Folgen. Wie funktioniert das, dass Betroffenen die Schuld in die Schuhe geschoben werden kann? Wie ist da die Argumentationsweg?
Wir müssen die TäterInnen Strategien ein bisschen anschauen. Mhm. Jedem Menschen ist es klar, oder jeder, der Täter werden will, wenn man es mal unterstellen soll, die machen das ja bewusst. Also man kann schon sagen, jeder, der sowas vorhat, der weiß, dass es sich um Straftaten handelt. Also versuche ich, so möglichst geschickt vorzugehen, dass ich nicht erwischt werde. Das heißt, die größte Gefahr ist ja, dass das Gegenüber redet. Also manipuliere ich es. Ich fange an mit, ich check erstmal aus, kann ich mit dem Sachen machen oder rennt der gleich zu seiner Mama oder seinem Papa, also wenn es jetzt mal der Täter nicht der Papa ist, oder die Mama, dann rennt er gleich irgendwo hin und redet darüber, weil er das so aufregend findet? Oder ist er eingeschüchtert? Oder ist er manipulierbar? Ist er bestechbar? Wo sind die Defizite bei dem Gegenüber? Ja, gerade wenn Kinder aus einem Elternhaus kommen, wo die Eltern keine Zeit haben für das Kind. Mhm. Wo die nicht, ich habe keine Zeit, komm hier, hast du dein Smartphone, mach das. Ne? Oder ja, mach den Fernseher an, aber lass mich jetzt in Ruhe. Oder überhaupt es nicht möglich ist, mit Eltern drüber zu reden, aus unterschiedlichsten Gründen, dann habe ich als Täter Möglichkeiten, da anzuknüpfen, zu sagen, okay, ich höre dir zu. Na komm, wir gehen zusammen an die Playstation oder ich spiele mit dir Fußball, ich gehe mit dir reiten oder sonst sowas. Also ich gucke erstmal, ist der überhaupt verfügbar? Mhm. Kann ich das Umfeld auch ein bisschen vernebeln? Sagen, ach, so super, dass der Jörg jetzt hier zu dem Hannes geht oder keine Ahnung und das ist ein Top-Typ und ich bin entlastet als Elternteil und wird schon alles gut gehen. Ne? Ist ein super Typ. So, ich vernebel das Umfeld, ich gucke, ist der, kann ich den über ihn verfügen so ein bisschen und mache erst auch nichts Sexuelles. So, guck erstmal, bin ich da sicher. Und dann fange ich an mit Grenzverletzungen, so ein bisschen mal vielleicht zufällige Berührungen oder mal einen sexistischen Witz oder zu gucken, wie reagiert er da drauf? Ist er da gleich abwehrend oder kann ich da das vertiefen? Ne? Zufällig liegt mal eine Porno-Zeitung zu Hause rum, das war früher, heute vielleicht zufällig auf dem Smartphone irgendein außer den YouPorn oder keine Ahnung, so Sachen zu gucken. Ne? Wie springt er da drauf? Also, oder springt er an? Ist er neugierig? Deswegen 8 bis 12, fertig, da ist so die Vorpubertät. Da ist man auch ein bisschen ansprechbar oder neugierig vielleicht sogar. Das ist natürlich geschickt. Ne? Ich zeige dir mal, guck mal, das kannst du dir auch einen runterholen hier, ne? Oder ich störe dich doch nicht. Ne? So, also ne, je mehr er kommt da rein, er weiß, oh, hier kann ich mal Pornos gucken, das ist ganz spannend. Das kann ich zu Hause nicht erzählen, da kriege ich eine Backpfeife oder ich darf nicht mehr mit dem was Gutes tun. So, und so bin ich Trainer. Ja, und dann geht das relativ problemlos schnell weiter, dass man dann vielleicht auch neugierig ist und dann ist es unterschiedlich, so wie der weitergegangen ist, ne? Wann ich da rauskomme. Und dann fühlt man sich mitschuldig. Mitschuldig, weil ich da mitgegangen bin, weil ich nichts gesagt habe, weil ich vielleicht neugierig war, weil ich vielleicht auch eine Erektion bekommen habe. Guck mal, ist doch spannend, brauchst dich nicht schämen. Ja? So, hast doch hier, Mensch, hast aber schön und so, ne? Ja, so geht das dann voran. Und dann fühle ich mich total schuldig. Ja, verdammte Kacke, ey, ich habe ja mitgemacht. Das hat auch irgendwie Spaß gemacht. So, aber eigentlich, das reflektiere ich dann später, hat es mir nicht gut getan für meine sexuelle Entwicklung. So, also wenn mir ein 40-Jähriger als 12-Jähriger zeigt, wie man onaniert, das ist seine Sichtweise, er hat was davon gehabt und ich habe meine eigene Sexualität gar nicht entdecken können, irgendwie selber entdecken können oder unter Gleichaltrigen, auf dem gleichen Niveau. So, da fühle ich mich total schuldig dann.
Gibt es im Hinblick gerade auf Sexualität bestimmte Folgen, die dann von diesen Erfahrungen bis in die Gegenwart immer ins Erwachsenealter hinein ausstrahlen?
Ja. Es sind unterschiedlich, alles sehr unterschiedlich, immer bei jedem. Ja? Aber es kann Folgen haben. Beziehung Sexualität ist ja was sehr Intimes und auch was sehr, wo man Vertrauen haben möchte beim Gegenüber. Und wenn das Vertrauen einmal gebrochen worden ist, dann ist man misstrauisch. Ja? Ich werde vielleicht getriggert, wenn ich jemanden befriedige, später, was ja in der normalen Sexualität auch dazugehört, in der partnerschaftlichen, dass man dem anderen verwöhnt. Und dann auf einmal wieder denken, boah, jetzt mache ich schon wieder das Gleiche wie früher. Ja? Wo bin denn ich jetzt mit meiner Sexualität? Ich bin ein anderer. Andere kann ich gut befriedigen, super. Dann nutzt das wieder aus und ich komme wieder in so eine Erinnerung, in so eine Wut und dann geht die ganze Lust flöten, zum Beispiel. Ja, oder ich werde erstarren wenn ich flirte oder wenn ich beim sexuellen Akt auch dann gewisse Triggerpunkte dann da sind. Das ist relativ häufig oder irgendein Geruch, der dann kommt, der mich daran erinnert. Und da ist es halt, das kann man sehr gut bearbeiten, auch zu sagen, hey, ich bin jetzt heute hier, ich bin jetzt nicht der 15-Jährige oder der 14-Jährige mehr, ich bin jetzt 25 und ich kann hier auch gehen, ich kann hier selbstbestimmt sein. So, und das ist alles okay, der macht mir nichts Böses. So, das ist wichtig, dann zu trennen. Aber Misstrauen ist, glaube ich, eine Folge. Misstrauen und gerade bei der Sexualität, entweder fühlt man sich wieder benutzt oder man fühlt sich dreckig. So, gerade wenn man selber vielleicht auf einmal eine Lust entwickelt, irgendwie, was weiß ich, nicht so ganz in der Norm zu bleiben, ist in der Sexualität, was auszuprobieren und dann denken, boah, ich bin ja krank. Ich bin krank und ich bin krank, weil ich missbraucht worden bin. So. Und ich darf die Sexualität nicht genießen. So.
Was sind dann Coping-Strategien? Du hast gerade schon mal gesagt, sich bewusst in die Situation zu holen. Ich bin jetzt nicht mehr das Kind, ich bin jetzt 25 Jahre alt und ich bin jetzt mit dem, also mit meinem Partner, meiner Partnerin. Was sind sonst Alternativen, die ihr da versucht zu, oder Strategien, Umgangsmöglichkeiten, die ihr versucht zu anzubieten oder an die Betroffenen heranzutragen?
Eine wichtige Bearbeitung ist, glaube ich, der Austausch mit anderen Betroffenen. Ja? Zu merken, dass ich nicht alleine bin mit dem Thema. Mhm. Und wenn ich mich auf Augenhöhe mit anderen Betroffenen unterhalte, dann kriege ich ganz viele Hinweise und Tipps für mein eigenes Verhalten auch. Allein zu merken, ich bin nicht der einzige Idiot auf der Welt, dem das passiert ist und der einzige Idiot, der heute vielleicht keine, also was weiß ich, Potenzprobleme hat. Ja? So, und das psychisch aber Ursachen hat. Und dann zu gucken, ey, was gibt es für Möglichkeiten, das zu bearbeiten? Ne? Zu gucken, und ich bin nicht schuld daran. Das finde ich immer sehr hilfreich. Natürlich gibt es auch zur Traumatherapie ganz viele Möglichkeiten, dann zu gucken, dass ich hier und jetzt bleibe und nicht, ne, was ich vorhin sagte, ich bin nicht mehr der kleine Junge, ich bin jetzt der Große, da kann ich Teilearbeit machen, also irgendein State in der Traumatherapie, wo ich mal gucken kann, wo kommt jetzt das Gefühl her, was ich jetzt habe, diese Angst oder diesen Ekel, ist der jetzt wirklich auf die Person gerade bezogen oder was gerade passiert oder ist das ganz alt? Mhm. So, das dann zu trennen. So.
Ego-State nennt
sich das. Ja, Ego-State ist eine Form oder eine Methode aus der Traumatherapie.
Kannst du da nochmal drüber erzählen? Jetzt hast du es gerade schon kurz gemacht.
Ja, wir sind ja aber heute keine Therapeuten, von denen müssen wir mal aufpassen. Oder wir finden auch, wichtiger als jegliche Therapie ist so die Selbsthilfe, die gegenseitige Unterstützung. Mhm. Und jeder weiß eigentlich genau für sich selbst, was einem gut tut. Und da muss nicht immer Therapie sein. Therapie ist auch so stigmatisiert. Ich bin krank und habe so einen Stempel. Ne? Ich bin missbraucht worden, ich habe lebenslanges Trauma und werde nie wieder normal sein. Dagegen wehren wir uns. Von daher bin ich bei Therapie mal ganz vorsichtig. Ne? Also nicht zu therapiefreundlich sein, Sternchen, also in den Anführungsstrichen. Mhm. Aber es gibt einfach eine Weiterentwicklung in der Therapie, finde ich, und gerade in der Traumatherapie. Und da gehört eben, ja, das richtige Einordnen von Gefühlen dazu. Und das bietet eben diese Ego-State nochmal genauer an, dass ich einen Raum habe, mir genauer anzugucken, wie alt welche Gefühle sind. Jedes Erlebnis, was ich in der Kindheit mache, wenn es ein bedrohliches ist, wenn es was Gefährliches ist, dann spalte ich das für mich ab als Schutz, ne, damit ich auch überleben kann. Aber es ist in meinem Körper festgesetzt, diese Teile. So, es ist ein bisschen wie Dissoziation, ne, so ein bisschen abspalten, das Ganze. Aber es ist in dir drin, dein Körper wird irgendwann getriggert und dann kommen die ganzen Teile wieder irgendwie hoch und dann ist so ein Gemischtwarenhandel in deiner Psyche. Ja, sag ich mal, du weißt gar nicht, jetzt was will ich denn jetzt hier? Will ich Obst oder will ich Süßigkeiten? Will ich verdammte Kacke? Ja, so, da ist es gut, sich sortieren zu lassen und da hilft Ego State, finde ich. So, das waren meine Worte dazu. Aber da kann man auch, man kann ja gucken über bestimmte Therapeuten, kann man sich das sehr gut erklären lassen. Und im Internet mittlerweile gibt es sehr gute Erklärvideos auch. Wunderbare Erklärvideos sind aber, was heißt wunderbare, was gibt gute, wenn man da sich nochmal so durchschaut.
Die Menschen, die jetzt hierher kommen, die vielleicht auch von euch betreut werden, wie beschreiben die denn die Möglichkeit, eine bestimmte Normalität in ihrem Sexualleben zu erreichen? Also wie ist es denen möglich, zum Beispiel eine normale, in Anführungszeichen, partnerschaftliche Beziehung zu führen? Muss dann über diese frühen Traumata gesprochen werden oder ist es gar nicht unbedingt notwendig? Und wie sollte ein Partner oder eine Partnerin dann idealerweise mit solchen Informationen auch umgehen?
Großes Thema, Partnerschaft und wie oute ich mich und dann wie schaffe ich es, dass mein Partner, meine Partnerin mich auch wieder in Ruhe lässt, wenn ich mich einmal geoutet habe. So, ne, ich finde ja der Vorteil, dass man zu uns gehen kann oder zu anderen Beratungsstellen, wenn sie es denn gibt, ist ja, dass ich da einen geschützten Raum habe, um über die Sachen zu reden. Ein Freund, eine Freundin, Partnerin, Partner, da kann es sehr schnell passieren, dass die einen übervorsichtig dann betragen. Hast du diese Opferstempel auf der Stirn und die denken, morgens darf ich mit dem aber nicht mehr so hart umgehen oder darf nicht mehr, ich muss da vorsichtig sein. So, und dann, das ist Mist in der Beziehung. Ich würde schon dazu raten, also wir bieten ja auch Paarberatung an hier, also für Paare, die sich da Unterstützung holen. Und da ist ja oft das Thema, wie kann man sich gegenseitig unterstützen, wie kann man sich aber auch in Ruhe lassen. Oder wir bieten auch Angehörigenberatung, das finde ich immer wichtig. Oft rufen hier Partner oder Partnerinnen an und sagen, ja, mein Lebenspartner, der hat mir erzählt das und das und der muss jetzt unbedingt mal hier in Therapie und kann der mal zu euch kommen? Sag ich, nee. Also kann er, wenn er sich meldet, aber vielleicht kommst du erstmal zu uns. Ja, und dann beraten wir dich, weil das macht natürlich was mit dir als Angehörige. Und wie kannst du mit dem Thema gut umgehen? Was brauchst du von ihm? Du hast ja 1000 Fragen im Kopf und dem auch Raum zu geben. Aber wie kannst du dich auch schützen, wenn der dauernd in seine Opferrolle reinfällt? Also viele Betroffene, die kommen ja da auch schlecht wieder raus, irgendwie im Jammern die ganze Zeit, irgendwie, ach, oder ich will jetzt kein Sex, weil tut mir leid, das ist gerade echt schwierig, aber du hast Bedürfnisse auf Sex und du darfst sie haben, du darfst sie auch gegenüber einem Betroffenen sexualisierter Gewalt haben, ja, du darfst egoistisch sein. Und dann kann er immer noch entscheiden, ist das gerade der richtige Zeitpunkt für eine Partnerschaft mit dir. Ne? Und du kannst entscheiden, okay, er braucht mehr Vorsicht, mehr Rücksicht, dann müssen wir das irgendwie klären, wie wir das hinkriegen. So, das sind dann die Bausteine. Und das finde ich elementar, dass man sich auseinandersetzt, dass man sozusagen einen Vertrag irgendwann macht, okay, ich weiß jetzt das von dir, ich will da gar nicht viel wissen. Also bitte, wenn du was erzählen willst im Detail, was dein Recht ist, aber mich macht das fertig, da kann ich nicht mehr deine Eltern begegnen irgendwie oder da habe ich ja nur noch Wut und du hast die nicht so ganz, ne? Das ist auch so ein Problem, wie kannst du noch zu deinen Eltern gehen? Ja? Mhm. So, das ist auch sein Ding, nicht dein Ding. So, also das zu trennen und dem Raum zu geben, finde ich da wichtig. Und wenn das funktioniert, dann kann man auch eine erfüllende Sexualität in der Partnerschaft haben. Mhm. So weiterhin. Oder dann auch erst recht vielleicht. Das tut sehr viel Druck rausnehmen. Ja, wenn du dauernd die Bilder im Kopf hast, als Betroffener, und die Freundin will jetzt die und die Praktik, steht zum Beispiel, Achtung, Triggergefahr wieder, auf Analverkehr zum Beispiel. Mhm. Und du denkst, nee, das ist für mich ein No-Go. Ja? Weil ich vielleicht auch diese Erfahrung machen muss und ich das schrecklich fand. Das muss ja dann für dich auch schrecklich sein. Mhm. So, dann bleibe ich da drinnen. Analsex ist schrecklich. So, und wenn ich aber in die Auseinandersetzung gehe, dass ich denke, nö, also ich finde das da, also hast du schon mal was davon gehört und von dem Punkt und so. Und dann kann ich mich als Betroffener da reflektieren und sagen, okay, ich lasse mich drauf ein oder sage, nee, tut mir leid, kann ich nicht, will ich nicht. Und dann kann das für die aber auch oder okay, dann brauche ich dieses Bedürfnis nicht mehr anmelden, gibt vielleicht andere Bedürfnisse oder andere Möglichkeiten, wie wir guten Sex miteinander haben können. So. Die Auseinandersetzung ist schon wichtig, aber ganz klar mit Benennung von Grenzen für beide Seiten. Mhm.
Spielen bei der Aufarbeitung der Erfahrung gesellschaftliche Ungleichverhältnisse eine Rolle? Also kommen jetzt zum Beispiel Menschen, kommen jetzt Menschen, die aus dem Akademikerhaushalt kommen, eher zu euch als Menschen, die vielleicht nur einen Realschulabschluss und keinen Uni-Besuch gemacht haben? Und gibt es dann auch einen Unterschied in der Art und Weise, wie die Ereignisse aufgearbeitet werden?
Naja, es ist sicherlich hilfreich, wenn du irgendwie einen Zugang schon irgendwie weißt. Man kann sich Hilfe holen oder man weiß, dass es Therapeuten gibt oder man weiß, dass es, wie kann ich jetzt, ich darf darüber reden. Wenn ich aber erzogen worden bin, ganz klischeehaft, Männer kennen keine Schmerzen, Indianer kennen keine Schmerzen, so dieses, und hilf dir selbst, sei kein Opfer. Dann finde ich hier schwerer. Aber es kommen eigentlich, beide tun sich schwer. Akademiker wie Leute ohne akademischen Hintergrund. Aber beide tauchen hier auf. So.
Wobei natürlich auch dieses Männlichkeitsbild, hilft dir selber, sei kein Opfer, das ist ja jetzt nicht etwas, das in der einen Bildungsschicht weniger vorkommen würde, vielleicht als in der anderen. Das kennen wir ja wahrscheinlich alle.
Ja, das stimmt auch wieder.
Also es ist vielleicht gar nicht so sehr der Bildungshintergrund, sondern mehr die, wie wird Männlichkeit anerzogen oder vorgelebt.
Wird anerzogen und welche Strategien hast du für dich so entdeckt in deinem Leben? Ich habe ja mal gelernt, und das lag sicherlich daran, und ich habe ja meine Biografie so, ich bin als Erstberuf, ich habe einen Realschulabschluss zum Beispiel erstmal nur gemacht und habe dann eine Ausbildung zum Forstwirt gemacht. Und da war mir jetzt, glaube ich, nicht so klar, dass man auch psychische Probleme haben kann, beziehungsweise psychische Probleme, wenn es dir schlecht geht, dann gehst du in die Kneipe, ja, mit dem Freund zusammen. So, oder also wenn es hochkommt, kriegst du noch ein paar Ressourcenarbeit hin, also machst du Sport oder irgendwas. Mit dem Freund reden, aber dann auch nur unter Alkohol. Einfluss. Und dann habe ich über den zweiten Bildungsweg dann zur Uni einen Zugang und dort gab es eine studentische psychologische Beratung. So, die, oh, da gibt es ja jemanden, wo ich hingehe. Da habe ich die Erfahrung gemacht, okay, und es tut nicht weh und wir lachen sogar. Das ist eine positive Erfahrung, die habe ich als Akademiker dann sozusagen gemacht. Und das hat mir dann einfacher, mal später in der Krise, sagen, oh ja, komm, es war damals ganz okay, mal ein paar Stunden zu quatschen. Und dann gucke ich mal, wen gibt es denn gerade in dem Ort, wo ich gerade lebe. Wenn ich dies nicht mache, die Erfahrung, dann gucke ich vielleicht eher nach einer geeigneten Kneipe, wo ich mich zurückziehen kann und saufen kann. Dann komme ich vielleicht gar nicht auf die Idee, mal zu gucken, dass man darüber reden kann. Genau.
Welche Rolle spielt Scham im Kontext des Missbrauchs oder der Erfahrung von sexualisierter Gewalt?
Schon einen ganz großen Anteil, finde ich. Und je nachdem natürlich, wie du es für dich auch schon klar hast, die meisten, die herkommen, die sagen ja dann schon mal, ich weiß gar nicht, ob ich hier richtig bin, das war jetzt gar kein Missbrauch so. Aber ich würde es gerne mal erzählen. Ne? Also es war, was weiß ich, mein Onkel, hat mir gezeigt, wie man onaniert zum Beispiel. Und ich denke, okay, der Onkel war wie alt? Straftatsbestand, ganz klar, es ist sexueller Missbrauch gewesen. So, oder es hat deine Grenzen verletzt und das war nicht okay, wenn man das dann klar geht. Dann haben die auch eine Sicherheit, okay, ich kann darüber reden. Vorher kommt diese Scham eben durch diese Mitschuldgefühle, diese Schuldgefühle, die ich habe, so, dass ich so benutzt worden bin oder mich benutzen lassen habe. Wenn ich da aber schon ganz klar bin, das war Unrecht, gerade in der katholischen Kirche, die betroffen ist, katholischen Kirche, aber auch Kinderheimen auch so, die wissen ganz klar, okay, das war echt eine Scheißzeit, die haben mich sadistisch gequält, das war absolut daneben und ich habe ein Recht auf entschieden. Die haben dann eher eine Wut und nicht die Scham. Mhm. So, für dieses klar geregelt, da habe ich keine Schuld als Kind gehabt. Ne?
Sind es so zwei Kategorien, in die Menschen zerfallen, die herkommen? Entweder die Schambehafteten oder die Wutgeladenen?
Ja. Kann man vielleicht so sehen, ja. Ja. Die Schambehafteten, die Wütenden. Also viele, die herkommen, ist schon eher die Schambehafteten. Mhm. Schambehaftet im Sinne von, es ist mir peinlich oder es fällt mir schwer, darüber zu reden. Es eigentlich hat so gut funktioniert, das zu verdrängen und ich möchte es gerne weiter verdrängen. So.
Was sind dann Gründe, die dazu führen, dass man trotzdem, also dass man sich dieser Scham quasi stellt? Also ich habe dieses Schamgefühl, ich habe es eigentlich verdrängt, ich komme trotzdem her. Warum?
Wenn ich es verdrängt habe und es erfolgreich verdrängt habe, dann komme ich auch nicht unbedingt hierher, aber wenn es mir eigentlich ganz gut geht, aber ich vielleicht nochmal eine Fragestellung habe, ich mache mir Sorgen, dass mein Täter vielleicht noch andere Kids, Jugendliche missbraucht, ich würde ihn gerne anzeigen. So, das könnte eine Fragestellung nochmal sein. Die meisten, das Anzeige gar kein Thema erstmal. Das ist noch viel zu unsicher und zu peinlich. Aber wenn ich da relativ klar bin und das nochmal abchecken will, So, was kann ich tun, damit der nicht weitermacht oder andere missbraucht? So.
Das wäre ein Grund und die, für die der Anzeige gerade noch gar nicht in Frage kommt, weil sie zu sehr durch dieses Schammoment gehemmt sind, die kommen ja trotzdem her.
Ja.
Warum? Also was ist da häufig der Antrieb?
Naja, wann holt man sich Hilfe? Ja, mhm. Das ist dann meistens nicht, wenn es mir gut geht und ich alles super habe. Ja, dann hole ich mir keine Hilfe. Dann brauche ich gerade die Notwendigkeit nicht. Aber wenn ich irgendwie merke, jetzt ist gerade ein bisschen zu viel in Krise, irgendwie Beziehungsprobleme, Wohnungsprobleme, Arbeitsprobleme, kein Antrieb, ich sehe die Notwendigkeit, was zu ändern. Und dann kriege ich vielleicht einen Hinweis von jemandem, dass es Taubwetter gibt oder dass es eine Beratungsstelle gibt und dann gehe ich da mal hin. So, also meistens in Krisensituationen.
Also dieses berühmte Moment von es stapelt sich so auf und das bringt dann altes, unbearbeitetes zum Vorschein?
Also es muss einen Auslöser geben. Und das kann sehr unterschiedlich sein. Das können die verschiedensten Krisen sein, dass ich, was weiß ich, im Studium gerade eine Klausur vor mir habe und das nicht packe. Oft sind es Beziehungsprobleme. Jetzt habe ich die dritte Beziehung nach ein paar Monaten wieder abgebrochen und immer das Gleiche. Es kann aber auch sein, dass irgendwie, ich hatte letztens jemanden in Beratung, dass innerhalb von weniger Monate 3 Bezugspersonen gestorben. Also was weiß ich, die Großeltern und der Vater oder. Und das war dann zu viel für denjenigen. Da ist er zusammengebrochen. Hat nur noch geheult, war fertig und dann kam alles hoch. Und dann war der Zeitpunkt, wo er aufgetaucht ist. Also, das braucht es, glaube ich, schon. Es kann aber auch genauso sein, was ich mitbekomme, wenn die Medien, in der Medienberichterstattung, deswegen kann auch so ein Podcast natürlich helfen, dass Leute mitbekommen, das gibt's. Darüber kann man reden. Cool. So, ne? Da wolltest du schon immer mal hin. Okay. Kann ich mir überlegen, das zu machen. Ne? Also immer wenn irgendwie im Fernsehen oder irgendwo was auftaucht, dann melden sich auch wieder hin und wieder mal Leute. Mehr Leute. So, also Öffentlichkeitsarbeit ist da ganz entscheidend auch. Dass das Thema präsent ist in den Medien, dass darüber Bericht erstattet wird und dass man dann auch einen Hinweis gibt, wo kriege ich Hilfe. Ja.
Wir haben jetzt gerade schon über Coping-Mechanismen gesprochen und über den Austausch in der Gruppe. Was gibt es sonst noch für Möglichkeiten, die bei der Aufarbeitung dieser Erfahrungen hilfreich sein können?
Du meinst Bearbeitungsmöglichkeiten?
Ja.
Und da versuchen wir ja in der Beratung nochmal so ein bisschen die Selbstermächtigung von den Leuten nochmal wieder präsenter zu kriegen, dass sie merken, sie sitzen hier jetzt nicht als Betroffene, sondern sie sitzen eigentlich als Experte hier. Mhm. Und sie sind der Experte über ihr eigenes Leben und sie kennen sich am besten. Ja? Und sie wissen, was tut mir eigentlich gut. Und das kann man nochmal so ein bisschen auflisten und zu gucken, was ist da von autoaggressives Verhalten oder nicht so gut, selbstschädigendes Verhalten oder was führt nicht zum Erfolg und was hat mir denn eigentlich in meinem Leben bisher immer gut geholfen, aus Krisen selbst rauszukommen und da einfach ein bisschen Selbstbewusstsein auch wieder aufzubauen und an sich zu glauben, ja, ich bin der Experte hier für mich und stimmt. Stimmt, ich hatte eine Zeit lang und bin ich laufen gegangen oder das tat mir eigentlich ganz gut, warum mache ich das eigentlich nicht mehr? So simpel ist es manchmal. Ich muss einfach nur gucken, dass es mir gut gehen lasse auch und dann komme ich auch klar. Ansonsten sind natürlich, was kann mir in diesem Prozess helfen? Da kann ein guter Therapeut helfen, der mir gegenüber ist, der nochmal gezielt nachfragen kann, schauen kann, was mich jetzt so belastet, in welchen Situationen auch immer, oder wo meine Themen sind. Und dann kann ich gucken, wo kann ich die Themen bearbeiten. Ja. Klarheit zu kriegen. Es ist ja oft so, wie gehe ich mit meiner Herkunftsfamilie um. Mhm. Meistens ist es ja auch die Herkunftsfamilie da, wo der Täter irgendwo gesteckt hat. Ob es jetzt der Vater ist, der Bruder oder Onkel, Tante, sonst wer. oder Freunde der Eltern. Und dann nochmal zu gucken, ist das noch ein guter Ort für mich? Das ist so das Schmerzhafteste eigentlich, weil doch meistens irgendwie eine gute Bindung aufgebaut worden ist. Also das heißt, es tut mir irgendwie weh, dass sie so mit mir umgegangen sind. Und ich habe eine Sehnsucht in mir eigentlich da auch eine Bindung zu behalten. Und dann merke ich aber, das ist kein guter Ort von mir, weil die geben mir immer noch die Schuld. Ich darf nicht drüber reden. Die akzeptieren mich nicht, wie ich bin. Und dann kann ich mich ja mal entscheiden. Also wir propagieren ja eigentlich immer so, dass es mal politisch umgesetzt wird, dass es ein Scheidungsrecht für Eltern gibt, also Kinder sich von ihren Eltern trennen können. Ja, das ist echt wichtig, finde ich, weil es auch so eine Klarheit für einen ist. Ich kann mir meine Eltern heute selber aussuchen. Was ist denn meine Familie heute als Erwachsener? Das können meine Arbeitskolleginnen sein, das können Freunde sein, die ich mir selbst aussuche, die mir gut tun. Und diese verdammte fucking Verbindung zu den, immer wieder zu den Geburtstagen, zu meinen Eltern irgendwie anrufen zu müssen oder auch vorbeikommen zu müssen, ja, wir sind doch eine Familie. So dieser Druck, da habe ich mir nicht ausgesucht, diese Familie. Und diese Familie hat mir auch nicht geholfen. Das ist eigentlich kein guter Ort für mich. Dann trenne ich mich mal davon. Und was in letzter Zeit auch wieder aufkommt, ist oft, dass Menschen sich melden, verdammt nochmal, jetzt hat das Sozialamt aus Buxtehude hier angerufen, mein Vater ist im Pflegeheim und ich soll das für den zahlen. Ich hatte 20 Jahre keinen Kontakt zu diesem Arschloch, weil ich es nicht mehr will. Und jetzt kommt das Sozialamt und will Geld von mir. Und da wird ein Scheidungsrecht helfen. Ne? Ich bin nicht mehr verpflichtet zu zahlen. So, das ist jetzt sehr aufwendig, man kriegt es hin. Aber man muss sich dann diesem Amt outen. Der hat mich sexuell missbraucht. Das will man jetzt auch nicht unbedingt. Aber das hilft dann. Es gibt Wege, da rauszukommen aus dieser Nummer. Das ist sehr anstrengend. Oder letztens hatte ich die Grabpflege von jemandem, ja, wo der für die Grabpflege der Täterin zahlen sollte. Und endlich bist du deine Alten los, dass die mal endlich gestorben sind. Ja. Und dann kriegst du noch deren Schulden aufgehört. Ne?
Ja.
Wenn es ein Erbe ist, auch bei Erben, also wenn da, was weiß ich, auch 100.000 Euro zu erben sind, dann bist du vielleicht geneigt, könnte ich gebrauchen, aber ich will das Geld von denen nicht. Ich will das Geld verdammt nochmal nicht. Ne? So, und das ist hilfreich, da sowas durchzusetzen. Das sind Themen, wo die dann auch hier auftauchen. Ne? Du bist dann wieder zwangsweise damit konfrontiert.
Aber das Scheidungsrecht von den Eltern, das gibt es jetzt noch nicht.
Ja, das gibt es nicht.
Aber man kann theoretisch auch so Sachen wie zum Beispiel, ich soll jetzt für meinen ehemaligen Täter, Täterin die Pflegekosten bezahlen, da kann man dann rauskommen.
Ja, man muss sich, es hilfreich, sich dann nochmal an einen Anwalt für Sozialrecht zu wenden. Es hängt immer darauf an, welche wirtschaftlichen Verhältnisse du natürlich auch hast und welche Gründe. Und dann muss man gucken, wie man das elegant hinkriegt, dass man da rauskommt. Man kann ja so ein Erbe auch ablehnen.
Mhm.
Ja, und das musst du aber rechtzeitig machen.
Wie könnt ihr dabei begleiten? Also bei so Prozessen zum Beispiel, wenn jetzt jemand zu euch kommt und sagt, ich möchte den Täter, die Täterin eigentlich gerne anzeigen oder ich möchte gerne nicht für den Täter, die Täterin Kosten bezahlen.
Ja, indem wir ein Gegenüber sind. Ja, indem wir ein Gegenüber sind und ihn erstmal bestätigen. Bestätigen, ja, das ist ein Bedürfnis, da hast du vollkommen auch die Erlaubnis dazu, ja. Du darfst dich scheiden lassen von deinen Eltern, das Recht, also ne, darüber nachzudenken. Und wo wir hilfreich sind, ist natürlich, dass wir ein bisschen gucken können, okay, davon hatte ich schon mal gehört, so einen Fall hatte ich schon mal, da gibt es die und die Anwältin, zu der kannst du gut gehen, ich gebe dir da Kontakte, ich netzwerke so ein bisschen mit demjenigen, so, wenn er das möchte.
Verjährt so ein sexueller Übergriff, ein Missbrauch eigentlich?
Ja.
Ja, aber wie ist da die Verjährungsfrist?
Die haben sich jetzt wieder geändert. Das Gute ist, wenn du also heute sexuellen Missbrauch erlebst, dann setzt die Verjährungsfrist erst mit 30 ein. Und bei schwerem sexuellen Missbrauch und schwerer sexuellem Missbrauch ist so definiert mit mehrmalig, also nicht einmalig und mit Penetration, Achtung, Trigger.
Nachträglich.
Ja, genau.
Wir haben einmal groß vorher gewarnt, das ist okay.
Ja, das ist ja auch kein Problem. Von wegen, ich finde Triggerwarnung manchmal auch, ja, ich muss, wenn ich mir das anhöre, weiß ich, es geht um das Thema. Und wichtig ist dann, ne, unsere Kontaktdaten eventuell auf der Homepage nochmal zu gucken, ruft hier an und dann können wir auch gucken, was gibt es bundesweit an Beratungsstellen oder welche Möglichkeiten gibt es. So, ich kann dann auch mir Unterstützung holen. Das hängt immer darauf an, welche Verjährungsfristen galten an dem Tatzeitpunkt und wann wurden die Gesetze verändert. War es da schon verjährt oder wenn es dann noch nicht verjährt hat, dann gelten wir die da geändert worden sind. Also aktuell ist es so, dass du zivilrechtlich auch noch mit 50 davor gehen kannst.
Dass du mit 50 vorgehen kannst, wenn du mit 8
Ja, genau, bis zu deinem 18. Lebensjahr sexuellen Missbrauch erlebt hast. Ne? Also es gibt ja diese drei Schutzaltersgrenzen, 14, 16, 18, und da ändert sich das, wann sexueller Missbrauch unter 14 ist klar, ist antisexueller Missbrauch, wenn über 14-Jährige mit unter 14-Jährigen Sex haben. Und dann kommt es darauf an, sind Abhängigkeitsverhältnisse, Familie immer, also wenn es der Vater ist, ist egal wie alt du bist, also bis 18, und danach kann ich auch irgendwie die sexuelle Selbstbestimmung. Aber maximal 20 Jahre Verjährungsfrist momentan. Mhm. Und je nachdem, 10 Jahre, 5 Jahre, 15, 20 und so.
Wie geht dann eigentlich so eine Anzeige? Ich gehe zur Polizei und sage, ich möchte gerne Herrn oder Frau XY anzeigen, der hat mich, als ich 15 war, missbraucht.
Das ist so der ungünstigste Fall. Das ist eine Möglichkeit, aber ich finde es immer der ungünstigste Fall. Ich gehe zur Polizei, weil dann läuft es. Mhm. Wenn die Polizei erfährt, das ist eine Straftat, dann muss sie ermitteln. Und dann kriege ich aber auch nichts mehr mit als Anzeigender.
Das ist doof. Ich kann dann auch auf den Prozess keinen Einfluss nehmen.
Nee, ich kriege irgendwann eine Vorladung zur Zeugenaussage und dann gibt es irgendwann einen Gerichtstermin.
Den Prozess meine ich gerade eben, diesen Ermittlungsprozess.
Ja, genau. Genau. Also, wir raten immer davor, bevor du anzeigst, komm hierher, eine Beratungsstelle und wir geben dir schon mal eine grobe Einschätzung und können dir ungefähr sagen, was auf dich zukommt. Ganz genau sagen kann das dann eine Anwältin. Mhm. Ne? Ja, gehst du zu einer Anwältin und die schätzt das nochmal genauer ein. Okay, das macht Sinn und das kommt auf dich zu. Wie kannst du dich vorbereiten auf das Ganze? Welche Unterstützung brauchst du dafür? Ne, um das wirklich zu machen. Eine Anzeige heißt ja immer, du musst detailliert über das Tatgeschehene berichten. Mhm. Und wenn dann derjenige, der angezeigt worden ist, das abstreitet und sich auch einen Anwalt nimmt oder eine Anwältin, dann ist es am Ende Aussage gegen Aussage und dann muss ja der Richter, die Richterin entscheiden, was ist für sie glaubwürdiger. So, und je glaubwürdiger du natürlich oder wie detaillierter du berichten kannst, desto besser ist es. Und das ist belastend. Gerade wenn du dann auch noch bei der Verhandlung den Fragen des Gegenanwalts ausgesetzt bist, der versucht, dass du unglaubwürdig erscheinst, indem du Widersprüche gestrickt hast. Ne? Und wenn man weiß, dass bei sexuellem Missbrauch, das liegt lange her, der Körper dissoziiert teilweise dann auch, um sich zu schützen, dann bist du ruckzuck in Widersprüchen. Dann weißt du nicht mehr, war es jetzt eine grüne Tapete oder eine rote Tapete da im Hintergrund, ja? Oder hatte der jetzt eine Jeans an oder eine Boxershort, keine Ahnung. So, und das ist dann nochmal gut zu wissen, dass man sich vorher die Zeit nimmt, vielleicht mit Unterstützung von der Beratungsstelle oder vom Therapeuten, irgendwie nochmal alles schön, was heißt schön, das ist das falsche Wort, alles detailliert durchzugehen. Es hilft immer oft, das Ganze immer so ein Protokoll zu schreiben, was weiß ich alles, runterzuschreiben alles, wann hat es angefangen. Und ja, es gibt ganz viele Fragestellungen dazu, da können wir unterstützen oder eine Anwältin dann, eine gute Anwältin jedenfalls.
Das heißt, im Prinzip ist dann die Empfehlung so ein bisschen, erinnere dich an das, was du noch weißt und dann baust du dir einmal dieses Geschehen auf.
Genau, erinnere dich an was du weißt, wer sind deine Mitwisser,
Ja. Also wer kann dich unterstützen? Mhm. Wem hast du das erzählt? Wer könnte was gesehen haben oder dich mitbekommen zu haben? Das kann damals ein Lehrer gewesen sein, der sagt, ja, da fing er an, mit 9 Jahren auf einmal zu stottern oder hatte Fehlzeiten. Ne? Wie kann man das dokumentieren? Da waren Auffälligkeiten, wo man es könnte zusammenhängen. Oder ein guter Freund, der vielleicht bereit ist, ja, der hat es mir damals erzählt, dass der so... Ne?
Und dann baut man sich einmal diese Geschichte und dabei sollte man dann auch bleiben, um sich eben dann vom Gegenanwalt nicht Widersprüche entstehen zu lassen.
Und da kann dann die Anwältin ganz gut helfen, der Anwalt, ich sage mal Anwältin, weil die meisten sind doch wieder Anwältinnen, die Nebenklagen machen. Mhm. Die ganze Konversation, also die ganze Kontakt zu Gericht würde sie übernehmen, das entlastet die schon mal. Und sie würde sich dann mit dir in Verbindung setzen und dich darauf vorbereiten. Das ist gut. Und wenn du die ganzen Infos hast, was auf dich vorkommt, was das heißt, dann kannst du selber entscheiden, macht jetzt eine Anzeige Sinn oder nicht. Und was will ich mit der Anzeige? Will ich, dass der in den Knast kommt? Oder will ich, dass der geoutet wird als Täter? Was will ich? Ich muss einfach wissen, dass die meisten Taten nicht beweisbar sind. Und dass der Richter, das hat nichts damit zu tun, ob er dir glaubt oder nicht, die Verfahren einstellt oder der freigesprochen wird oder eine geringfügige Strafe kriegt. Mhm. So, das muss dir bewusst sein. Für viele kann das ein sehr reinigender Prozess sein, so eine Anzeige durchzuziehen, um das abzuschließen. Zu sagen, okay, ich habe getan, was ich tun kann, ich habe mir das jetzt nicht gefallen lassen, ich habe ihn angezeigt. Manche wissen das jetzt, jetzt können die entscheiden, ob sie ihm glauben oder nicht. Der Richter hat ihn freigesprochen, das heißt nicht, mangels an Beweisen ist es meistens. Ne? Das heißt nicht, dass er es nicht war, aber es ist nicht so beweisbar. Aber ich habe meine Schuldigkeit für mich getan und gut ist.
Das heißt, die Motivation, ich möchte, dass mir Gerechtigkeit widerfährt, ist wahrscheinlich eine schwierige Motivation.
Eine sehr schwierige Motivation, muss man dann auch klar definieren, was ist für mich Gerechtigkeit. Ja, aber es ist natürlich nicht wieder rückgängig zu machen. Das, was passiert ist. Und dann komme ich wieder in das, ich komme in meine Ohnmacht, in meine Wut auf diese Gesellschaft. Dann kommen wir nämlich auf die gesellschaftlichen Strukturen, die Missbrauch begünstigen hier in unserem Lande oder auf dieser Welt, in diesem Patriarchat, überall, wo es möglich ist, dass Kinder missbraucht werden. Und dass eben so ein hohes Dunkelfeld auch da ist.
Dann lass uns doch dabei gerade mal bleiben. Was sind das denn für Strukturen?
Die Strukturen, das finde ich immer wieder, dass in unserer Gesellschaft Familie als was Privates gilt. Familie, die Eltern haben Rechte über Kinder. Mhm. Ja, die Elternrechte dürfen nicht beschnitten werden. Es gibt gerade ein Papier, also die Ministerin Giffey, die möchte ja, also Bundesfamilienministerin, möchte ja gerne, dass Kinderrechte ins Grundgesetz kommen. Kinderrechte sind Recht auf gewaltfreie Erziehung, Recht auf Hilfen, ganz viele sinnvolle Rechte. Und die würden auch Rechte von Eltern beschneiden, was ja wichtig wäre auch mal, damit man rechtzeitig auch als Lehrerin oder als Jugendamt nochmal viel eher in Familie eingreifen kann, wo es gefährdet ist. Dann verdammt nochmal, 70% der Taten, oder lass es 60% sein, Taten sind in der Familie. Wir reden über Schutzkonzepte in Institutionen, in Sportvereinen. Ja, da gibt es auch überall Missbrauch. So, das ist wichtig. Warum reden wir nicht über Schutzkonzepte in Familien? Das ist die größte gefährdete Gruppe, sind die Familien.
Und da greifen Schutzkonzepte dann dementsprechend nicht.
Das gibt es ja kaum. Ja, es gibt, du kannst, unsere Gesellschaft, also wenn du die meisten fragst, ey, du kriegst doch mit, dass du dir Sorgen machst um ein Kind. Ja, weil ich mich nicht in familiäre Angelegenheiten ein. So. Oder eine Familienrichterin sagt, ja, aber Mama und Papa sind das beste Erziehungsmodell. Ne? Da kann wieder zu dem Vater gehen. Ach ja gut, der hatte Kinderpornos offen. Ne? Aber hat er gesagt, er macht es nicht mehr. Und es gibt einen Papa und das ist doch gut. Eltern sind das Beste. Nein, Eltern sind nicht das Beste, leider. Eltern können das Beste sein. Ne? Ich finde, ich mache ja auch Elternabende. Und da rede ich den Eltern nicht ins Gewissen. Ja? Ihr habt eine Verantwortung. Ihr könnt die besten Eltern sein. Seid das bitte auch. Ja? Helft den Kindern. Glaubt den Kindern. Und erzieht die Kinder zu selbstbewussten, starken Kindern. Das ist nicht immer einfach.
sage ich ja auch nicht. Ne? Und dann macht es nicht alleine, holt euch Unterstützung.
Was wäre denn für dich so ein Konzept, wie man gut in Familie eingreifen kann, könnte?
Oh je. Wenn die Kinder schon auch wüssten, ich kann mit jedem drüber reden, wenn es zu Hause scheiße ist. Ja, so. Wenn es vielmehr für mich als Elternteil auch, ich bin ja selber auch Vater, ja, und man sich nicht so einfach zurückziehen kann in diese Nische. Wenn ja, ich meine, es gibt ja bei, jetzt komme ich mal auf ein anderes Modell, noch Pflegeeltern, ja. Da gibt es auch gute und schlechte, aber ein gutes Pflegeelternkonzept ist, dass die Pflegeeltern regelmäßig Kontakt zu einem Sozialarbeiter haben, der mit ihnen reflektiert, wie es gerade läuft, wo Probleme angesprochen werden. Wenn eine Kultur entsteht, wo ich sagen kann, boah, ich bin gerade an der Grenze, ich könnte den Kleinen klatschen. Ja? Und dann aber ein Gegenüber habe, der sagt, okay, bevor du das machst, machen wir lieber mal das und das. Ne? So, keiner möchte, glaube ich, sein Kind schlagen. Manche kriegen es einfach nicht anders hin oder haben es nicht anders gelernt. Unterschiedliche Grenzen. Aber wenn da schon mal Zwang wäre, ja, Pflegeeltern haben nun mal den Zwang, sie müssen, wenn es einen guten Pflegekinderdienst gibt, die müssen da in Kontakt sein. Mhm. So, da ist immer jemand mal nach, also alle 6 Wochen irgendwie haben die Kontakt und sagt, ey, wie läuft's, braucht ihr was? So, der auch mal einen Hausbesuch macht. So, ich meine, wie soll das umzusetzen sein? Besser sind natürlich, wenn man mal, ich finde ja dann die Mehrgenerationshäuser oder Hausprojekte ganz gut, wo viele Erwachsene und viele Kinder zusammenleben und man sich gegenseitig auch ein bisschen kontrollieren kann oder unterstützen kann. Positiv gesehen natürlich unterstützen, ich will ja keine Kontrollstaat haben, aber Transparenz ist das A und O. In jedem Sportverein sage ich, keine 1-zu-1-Kontakte, wenn sie vermeidbar sind. Oder die Transparenz machen. Ich bin jetzt mit dem mal alleine irgendwie im Einzeltraining. Ja? Und, aber die Tür ist auf, man kann reinkommen. Manchmal passt es dann nicht, weil wir eine Konstruktion haben, aber ich mache es transparent. So, das ist, finde ich, ganz, ganz wichtig. So. Und das muss für Familie auch gelten. Das ist eine Herausforderung, das weiß ich. Aber vielleicht wäre das eh generell besser, wenn es nicht diese zwei Elternteile nur gibt, sondern man in Gemeinschaften. Aber auch Gemeinschaften sind natürlich, wie wir wissen, anfällig. Und man muss, dass man sich keine Nische schaffen kann. Aber das ist eins. Ne? Was sind die Strukturen, was sind die gesellschaftlichen Strukturen, die Missbrauch begünstigen? Ja, und das ist natürlich schon die Machtstellung der Familie. Mhm. Das andere ist sicherlich auch nochmal, ja, die Erwachsenenrechte gegenüber den Kindern, diese Machtlosigkeit. Es fällt mir dieses Fachwort nicht so unbedingt ein. Es gibt ja eins, also diese Macht gegenüber Eltern oder Erwachsenen gegenüber Kindern. Und dass da keine Gleichberechtigung gibt auch. Ich meine, das muss natürlich gucken. Kinder können nicht alles selbst entscheiden. So, aber sie können mitentscheiden, vieles. So, es gibt ein paar Schutzsachen, aber ansonsten.
Wie bewertest du denn die Art und Weise, wie im Moment gesellschaftlich über sexualisierte Gewalt gesprochen wird?
Es wird über sexualisierte Gewalt geredet, das finde ich gut. Und es gibt jetzt einen Gesetzesentwurf von der Justizministerin, dass sexueller Missbrauch gestrichen wird und von sexualisierte Gewalt eingesetzt wird. Das macht es schon mal deutlicher. Warum? Weil sexueller Missbrauch nichts mit Sexualität zu tun hat, sondern mit Gewalt. Mhm. Ja? Sexualität wird benutzt, um Gewalt auszuüben.
Da wurde sexualisierte Gewalt statt Missbrauch.
Ja, sozusagen. Genau, genau. Und es wird, immerhin seit mittlerweile 10 Jahren, seit Odenwaldschule Canisius, Kollegen, als sich erwachsene Männer oder Menschen geoutet haben und über diesen Missbrauch berichtet haben, oder über diese sexualisierte Gewalt, wird kontinuierlich darüber berichtet. Und es trauen sich immer mehr. Es schauen mehr Menschen hin in dieser Gesellschaft. Und es hat sich etwas verändert. So. dass darüber geredet werden kann, dass wenn jetzt heute ein Kind oder ein Erwachsener oder irgendjemand erzählt, ich habe da sexuellen Missbrauch erlebt oder sexualisierte Gewalt, dem auch oft geglaubt wird. So, nicht gleich, das kann ja nicht sein, sondern ja, okay, wir wissen mittlerweile, es kommt leider überall vor. Mist, ist ein unangenehmes Thema, aber wir glauben dem und wir gehen dem nach. Also da, das hat sich verändert. Aber viele wollen es immer noch nicht hören. Ich meine, das ist auch unangenehm, man will es nicht unbedingt hören, aber trotzdem viel zu viele schauen immer noch weg. Ja.
Haben die Menschen, die oder die Männer, die jetzt in der Anlaufstelle von euch betreut werden, haben die mal formuliert, was sie sich eigentlich wünschen, wie über sexualisierte Gewalt gesprochen werden sollte?
Unterschiedlich. Viele wollen natürlich auch nicht, dass darüber geredet wird, sondern das ist hier im geschützten Rahmen, ansonsten wollen sie nichts damit zu tun haben. Mhm. Und andere sind sehr engagiert, die wünschen sich da natürlich auch eine politische Auseinandersetzung mit dem Thema. Und dass Missstände aufgedeckt werden, ja, und dass Strukturen abgeschafft werden. Die wünschen sich schon auch, dass mehr nochmal, gerade was Kirchenstrukturen angeht, dass da nochmal viel mehr darauf hingewiesen wird, wie sehr diese hierarchischen Strukturen in der katholischen, evangelischen, freikirchlichen Kirchen überall eigentlich verantwortlich sind für Missbrauch.
Wir haben schon über die Schuldfrage gesprochen. Ich habe da schon die Frage schon mal gestellt. Ich stelle sie noch mal. Wie kann es sein, dass den Betroffenen, also das Kindern oder dann eben, also dass das Kindern nicht geglaubt wird, beziehungsweise Kindern dann gesagt wird, du bist ja schuld daran? Also dass die Schuld quasi von dem eigentlichen Täter, der Täterin weggenommen wird, auch das Kind projiziert.
Also eine Hilflosigkeit von den Erwachsenen. Mhm. Sie machen sich selber Vorwürfe und sagen, mein Gott, ich oder fühlen sich in ihrem Vatersein, na, wenn ich als Vater das sage, warum hast du mir nichts gesagt, dann ist da eine Kränkung dahinter. Mhm. Bin ich nicht die Vertrauensperson, die ich immer sein will? War doch klar, dass du zu mir kommst. Warum kommst du nicht zu mir, verdammt nochmal? Ja, oder jetzt habe ich dir mal den Karatekurs finanziert und alles und dann kannst du dich mal verteidigen. So, alles für umsonst. Ich habe dir doch gesagt, du sollst es nicht machen. Du hast nicht auf mich, das ist eine Kränkung. Mhm. Verletzung der Erwachsenen. Das erlebe ich eigentlich viel.
Und wenn jetzt ein Täter, eine Täterin selbst die Schuld bei dem Kind sucht? Ich habe das ja nur gemacht, weil du das wolltest, oder? Das
hat dir doch Spaß. Ich wollte dir doch nur aufklären. Ich wollte dir doch nur Gutes tun. Mhm. Das ist schon ziemliche Blödheit, ne? Egoismus, Narzissmus, Selbstverliebtheit. Ich habe immer noch diese Sprüche von manchen Tätern. Also ich habe ganz selten damit zu tun, oder die sagen, aber es ist doch besser, wenn ich ihn aufkläre, als wenn er eine schlechte Erfahrung mit irgendeinem Mädchen macht. Ja? So, ich habe doch Erfahrung. Ich kann ihm doch zeigen, wie schön das ist. So, das, ne? Mhm. Das ist doch Narzissmus. Das ist doch. Warum habe ich nicht ein Recht selber auf blöde Erfahrungen? Also, ne? Das ist abgesprochen.
Das zum einen, zum anderen ist es ja, also schwierige sexuelle Erfahrungen sind, glaube ich, häufig oder kommen halt einfach vor, auch wenn dann die Aufklärung so gut wie möglich versucht wurde durchzuführen. Wir haben schon von dem Opferstempel auch gesprochen.
Ja.
Wie äußern sich die Männer in der Beratung dazu, was würden Sie sich eigentlich wünschen, wie Ihnen begegnet werden sollte? Das ist wahrscheinlich auch wieder unterschiedlich, kann man wahrscheinlich nicht so pauschal sagen, aber
ja,
so ein Beispiel.
Ja, dass die halt schwierig. Eigentlich ist es nicht schwierig. Man will nicht reduziert werden auf den Missbrauch. So, wenn ich jetzt auch mal Lehrer bin irgendwo und sage meinen Kollegen, ich finde das Thema hier wichtig, weil mir das selber als Kind passiert. Ich möchte, dass wir eine sichere Schule sind. Und denke, naja, okay, der ist jetzt... Also, dass man den dann nicht ansprechen darf, weil er ist vielleicht zu sensibel, wenn irgendwas ist. Oder jetzt kommt der schon wieder mit dem Thema. So, dass man den als Lehrer sieht und nicht als Betroffenen von sexueller Gewalt. Dass man darauf nicht reduziert wird. Das passiert leider oft.
Heißt es, es gibt Momente, in denen einem, in dem es sinnvoll ist, vorsichtig mit Betroffenen umzugehen, und dann gibt es Momente, wo es weniger sinnvoll ist, die da so auch eine falsche Form von Empfindlichkeit zu unterstellen.
Das kannst du als Gegenüber eigentlich gar nicht wissen, das musst du dem überlassen. Mhm. Du darfst weiterhin deine Grenzverletzungen, jeder von uns macht ja Grenzverletzungen, und das Wichtige daran ist ja, wenn ich eine Reaktion vom Gegenüber habe, dass, ey, ist mir zu intim oder was soll das, dass ich das dann auch korrigieren kann bei mir. So, und die Verantwortung ist bei dem Gegenüber. So, ich kann, ne, wenn jetzt mir jemand sagt, ich habe sexuellen Missbrauch erlebt, dann macht das ja was mit mir als Gegenüber, aber ich muss natürlich aufpassen, dass ich da nicht irgendwie falsche Vorsicht habe oder sowas.
Mhm. Ja. Wie schaffe ich das, dass ich von meinem Umfeld nicht mehr, nachdem ich jetzt das Coming Out als betroffene Person hatte, wie schaffe ich das, dass mein Umfeld mich nicht mehr nur noch darauf reduziert?
Indem ich mir mein Umfeld so aussuche. Irgendwo. Also ich erlebe das ja so, wenn... ich habe ja selber auch einen sexuellen Missbrauch in der Kindheit erlebt, und ich habe irgendwann auch eine Menge Interviews gegeben. Meine Geschichte war auch, was weiß ich, hier in Berlin, im Fernsehen oder irgendwie so, Leute. Und dann in meinem Freundeskreis oder in meinem erweiterten Freundeskreis, was weiß ich, bei Sportvereinen oder so: Ey Jörg, krasse Geschichte! So, dann kann ich reagieren. Ist okay, ja. Können wir uns in Ruhe mal unterhalten, aber das passt für mich jetzt gerade nicht. So, mal langsam. Ne? Also ich muss Grenzen zeigen dann. Mhm. So, und wenn die merken, und ich muss auch deutlich sagen, manche sagen, ey, ja, jawohl, wenn das mal einer sagt, ey, dass Frauen auch Täterinnen sein können, ja. Und ich kann das Gespräch annehmen oder ich kann sagen, ey, pass mal auf, stopp. Also ich, ist leider eine blöde Rolle dann, aber ich muss dann doch Grenzen zeigen. So, und mir die Freunde so aussuchen oder auch mal eine kurze Ansage machen.
Gleichzeitig sind Grenzen natürlich vielleicht auch so ein Schlüsselwort in Bezug auf sexualisierte Gewalt, weil du gerade selber gesagt hast, wir übertreten alle permanent im Endeffekt Grenzen.
Ja.
Und wie schaffe ich es denn aber, diese Souveränität mir anzueignen, nachdem ich vielleicht auch mein Selbstwertgefühl ganz schön gecrashed worden ist durch bestimmte Erfahrungen, die ich vielleicht gemacht habe, so. Wie schaffe ich es dann, mir wieder diese Souveränität anzueignen, zu sagen, jo, reden wir mal in Ruhe drüber, oder jetzt gerade nicht, oder bis hierhin und nicht weiter, ist jetzt nicht gegen dich, aber ich habe jetzt gerade keinen Bock darüber zu sprechen.
Indem ich es mache, indem ich positive Erfahrungen sammle. Mhm. Ich muss ja wieder positive Erfahrungen sammeln und mal abspeichern, dass ich ein Selbstvertrauen entwickle. So. Es gibt, glaube ich, nicht das. Also für mich ist es so, das Rezept, ich muss einfach positive Erfahrungen machen.
Also das Ziehen von Grenzen üben, indem man es macht.
Ja. Yeah. Naja, es ist ja oft auch eine Frage. Also wir haben einmal so einen Betroffenenkongress organisiert vor x Jahren, den ersten, wo sich bundesweit, wo wir aufgerufen haben, dass Betroffene sich melden, vernetzen, die sich politisch engagieren wollen, oder ne, wo auch das Scheidungsrecht für Kinder entwickelt worden ist als Forderung an die Politik. Und da war auch ein Thema ganz, also die Dunkelziffer in unserer Gesellschaft ist ja, jede vierte Frau, jeder achte bis zehnte Mann hat sexualisierte Gewalt erfahren. Das ist eine Menge von Menschen in Deutschland. Mhm. Und in den sozialen Berufen gibt es auch nochmal, also es gibt überall eine hohe Anzahl von Betroffenen die Arbeit. Also viele LehrerInnen oder viele Sozialpädagoginnen sind auch Betroffene. Aber wenn du dich outest, hast du oft Nachteile. Mhm. Die verschiedensten Nachteile irgendwie, dass du nicht mehr für voll genommen wirst, dass du, ach, die Betroffenen, die jammert doch immer rum und es sieht ja überall Missbrauch, wird nicht so ernst genommen. Wie kannst du das schaffen, dass man sich outen kann, genauso wie mit anderen Sachen? Das ist auch schwierig, Alkoholiker oder Sucht oder in den Bereichen. Aber dass du eine Fähigkeit hast, dass du als Experte vielleicht auch gesehen hast. Das heißt, du musst dich auch ein bisschen professionalisieren, du musst dir ein Wissen aneignen und gucken können und damit umgehen können. Und wir Betroffenen haben ja oft so das Gefühl, wir müssen doppelt so gut sein wie die anderen, damit wir wahrgenommen werden als Experten. Also wir von Taubert, da sind ja auch, was heißt, beim runden Tisch der Bundesregierung waren wir ja, oder jetzt gibt es den nationalen Rat gegen für Kinder oder Kinderschutz, meine Güte, nationaler Rat. Das ist auch ein Kollege von mir dabei. Und dass du da nicht als Betroffener wahrgenommen wirst, sondern als Experte. Ja. Und das scheint mir manchmal wirklich so zu sein, dass du immer wieder natürlich, dass die Leute nicht denken, das ist jetzt Jörg Schuh, das ist der Betroffene, sondern, ah ja, der ist Vertraubeter, die wissen Bescheid zur Schutzkonzeptentwicklung, das ist ein Experte. Die vergessen das dann irgendwann. Mhm. So. Das erfordert, ich finde, das hat eigentlich jeder Mensch oder jeder, der irgendwo arbeitet, sollte sich gut reflektieren, welche Anteile an der Arbeit haben meine Qualifikation und wo bin ich einfach unreflektiert in meiner. Wir haben alle als Menschen irgendwelche gute und schlechte Erfahrungen in der Kindheit gemacht. So, warum sind wir, wie wir heute so sind? Ja.
Gibt es eigentlich Möglichkeiten, Erfahrungen von sexueller Gewalt schon oder sexualisierter Gewalt schon im Kindesalter dann auch zu behandeln? Also dass Menschen nicht erst im Erwachsenenalter dann vergangene Traumata aufarbeiten, sondern schon als Kind. Ja. Wie geht man da vor? Wie sieht da so eine Traumatherapie beim Kind aus?
Ich habe ja hin und wieder viele Eltern. Eltern, die anrufen und sagen, mein Kind ist missbraucht worden, die brechen dann erstmal zusammen, die Eltern brechen zusammen. Ich denen dann sage, machen Sie das bitte für sich, dass Sie zusammenbrechen, nicht in der Gegenwart von dem Kind. Zeigen Sie dem Kind nicht, dass sich das total fertig macht. Mhm. Weil sonst denkt das Kind, ich muss meine Mutter jetzt noch beschützen. Ich darf jetzt nicht auch mal schlecht drauf sein, weil die denkt dann immer, ne? Oder ich kann ja gar nichts mehr erzählen, die bricht ja total zusammen. Nehmen Sie das Kind einfach in den Arm. Und seien Sie stolz auf das Kind, dass Ihnen das sowas erzählen kann. Das schaffen die wenigsten. Sie scheinen ja jemand zu sein, dem man das erzählen kann. Und bleiben Sie diese Vertrauensperson. Wenn das Kind merkt, ich kann das erzählen und meine Mutter glaubt mir und meine Mutter nimmt mich in den Arm und macht mich jetzt nicht, du musst jetzt sofort zum Therapeuten, sondern erstmal zu sehen, gut, dass du es erzählt hast. Ich sorge dafür, dass es unterbunden wird, dass diese Person keinen Zugriff zu dir hat. Das sind so Sachen, wenn das Kind die Erfahrungen macht, dann ist schon viel gemacht. Ja? Das hilft dem Kind schon sehr viel, dann auch gut aus dieser Sache rauszukommen. Man muss dann immer wieder darauf achten, was sind denn die Bedürfnisse von dem Kind? Ist das Kind jetzt, Kinder sind ja unterschiedlich dann. Wenn das Kind anfängt, den Kopf gegen die Wand dauernd zu rennen, weil es sich sonst nicht spürt. Mhm. Ja, das gibt es ja oft. So, die hauen sich, bis sie blutig sind. Oder warum ritzen denn Kinder?
Bei den Betroffenen von
Sexualität. Ja, Betroffenen. Ne? Weil sie sich mal spüren wollen, weil sie Gefühle haben wollen. Und wenn du da guckst, okay, ich bin bei dem Kind dran und gebe dem andere Möglichkeiten, sich zu spüren. Ob das jetzt meistens reicht, da schon zu gucken, welche Hobbys kann das sein, also was braucht es? Braucht es Sport? Braucht es eine Ergotherapie? Das kann was sein, muss es nicht sein. Es gibt schon auch Traumatherapeuten für Kinder. Wenn ich als Elternteil mir das nicht anhören kann, weil mich das zu fertig macht, oder ich möchte als Kind das nicht meinen Eltern erzählen, dann hilft ein Traumatherapeut, mit dem ich darüber reden kann, dem ich das sagen kann, was passiert ist. Und der dann nicht sagt, oh, du armes Kind, sondern sagen, pff, ne, so ein bisschen, ja, die tausend Fragen, die du in deinem Kopf hast, wenn du sowas erlebt hast. So, und da gibt es Kinder und Jugendlichen und Therapeutinnen, die das können, aber es gibt es, glaube ich, zu wenig. So, es gibt ja auch diese, was ich großartig finde, die Entwicklung der Traumapädagogik, dass viele Multiplikatoren draußen in der Jugendhilfe oder auch Streetworker Wissen über Trauma sich auskennen. Warum Kids denn nicht so reagieren? Warum sie so drauf sind? Welche Verdrängungsmechanismen sind? Und wie man und wie auch wie so ein, wie sowas abgespalten werden kann und wie man sowas aber auch wieder verankern kann und gucken kann, dass der Ressourcenbereich, also dass ich darauf, wie ich auf meine Energie wieder zurückgreifen kann im positiven Sinne. Ja. Und da traumapädagogisch arbeiten kann, indem ich denen die Möglichkeiten gebe, ja, dass ich irgendwelche erlebnispädagogischen Sachen machen oder kooperative Sachen. So. Das hilft Kindern, positive Erfahrungen zu machen. Und das kann ganz vielfältig sein.
Wir haben jetzt vorhin schon einmal über Täter und Täterstrategien gesprochen. Es ist ja dieser Mythos, der vielleicht aß, ich weiß es nicht, dass viele Menschen, die als Kinder diese Erfahrung gemacht haben, das dann später im Erwachsenenleben weiterreichen.
Da gibt es aktuelle Studien zu, die kann ich auch mal irgendwann nennen. Ich habe es aber bei uns auf der Homepage schon, wenn man das bestimmt nochmal hinweist, dass es jetzt totaler Quatsch ist. Absoluter Quatsch. Natürlich ist die Gefahr immer da, wenn ich negative Erfahrungen gemacht habe, die ich dann auch denke, dass die normal waren. Das gehört dazu. Ne? Wenn mein Vater, ja, Kinder müssen gezüchtigt werden. Da muss der Wille gebrochen werden und das ist gut für das Kind. Ja? So. Dann, wenn ich diese Erziehungshaltung habe, dass ich meinen Sohn aufkläre, zum Beispiel, ja, weil mein Vater mir das so gebracht hat, das tat mir gut, weiß ich wenigstens, wie das geht, dann gebe ich das auch weiter. Aber die allermeisten, also ich habe diese Fragestellung beschäftigt, viele Betroffene, verdammte Kacke, werde ich jetzt zum Täter? Ich will nicht, ich werde jetzt Vater. Und oh mein Gott, ich habe Angst, darf ich das Kind jetzt anfassen? Aber ich bin doch Betroffener, ich darf das jetzt nicht anfassen. Und das dann zu reflektieren, never würden die das machen. Ich möchte nicht, dass mein Kind so eine Erfahrung macht. Ich weiß, wie das wehgetan hat. Wenn ich das reflektiert habe, und das tun viele, dann gebe ich das auch nicht weiter. Und da gibt es auch Studien zu mittlerweile. Dirk Bange ist ein Autor, der in Hamburg arbeitet und viele Bücher geschrieben hat zum Thema sexueller Missbrauch. Sexualisierte Gewalt an Jungen, auch Elternratgeber oder ein Buch für Eltern. Da kann man das finden.
Wie geht sexualisierte Gewalt im Kindesalter mit Elternschaft zusammen? Also was sind da, du hast gerade schon gesagt, Gott, werde ich jetzt auch zum Täter? Ist es so, dass häufig dann Menschen, die diese Erfahrung gemacht haben, vor den eigenen Kindern so eine Form von Berührungsangst haben?
Ja, Angst, genau. Oft Beratungsthema dann hier auch, wie kann ich, also es sind verschiedene Themen, die ich als Betroffener natürlich habe, ne? Also einmal, wenn das Kind mir, warum dürfen wir nicht zu Opa? Nur weil du dich mit deinem Vater nicht mehr verstehst. Opa ist super. Cool. Wie erzähle ich denen das? Ne? Das sind so Situationen. Aber das war eine andere Frage, Herr Falschen, war ja nochmal, werde ich zum Täter?
Nee, nicht zum Täter, sondern Hemmungen gibt es dann,
ja,
mit dem eigenen Kind sich
zu kuscheln. Darf ich mit dem Kind kuscheln? Oder Kinder, das denke ich, ist notwendig, dass Kinder durchaus Grenzen gezeigt werden müssen. Und gerade was Sexualität angeht. Kinder haben eine eigene Sexualität, die verändert sich bis hin in der Pubertät dann zur Erwachsenensexualität. Und vorher entdecken sie auch vieles. Und sind neugierig. Das hat vielleicht gar nichts mit Sexualität zu tun, aber sie gucken dann irgendwann ein bisschen mit denen im Bad und dann darf ich jetzt hier nackt rumlaufen. So, das ist auch unabhängig, ob man missbraucht wurde oder nicht, immer ein Thema, wo man gucken soll, wo sind die Schamgrenzen und wann habe ich einfach mal ein Handtuch umzulegen, ohne jetzt gleich spießig oder prüde zu sein. Das sind nochmal mehr für Betroffene, weil sie denken, ich muss da besonders rücksichtsvoll sein. So. Und das gehen wir dann durch. Wo sind deine Schamgrenzen und was ist gut für das Kind? Es gibt halt verschiedene Entwicklungsphasen und irgendwann müssen wir es lernen, auch Schamgrenzen. Und was ein No-Go ist, kein Kind muss deinen Penis anfassen. Ja. Kinder versuchen aber, deinen Penis anzufassen. Wenn du mit denen in der Badewanne bist, dann wollen die da gucken, sind spannend. Das sind ja dann Täterstrategien. Da kann ich wunderbar als Täter dann sagen, ihr darfst mal, ne? Zieh mal hoch und runter oder mach mal das, ne? Und guck mal, was da rauskommt. Ja, das ist leicht und ich finde das naiv und denke, das ist normal. Und Papa, guck mal, das spielt ja ganz normal damit. Und das zu wissen, sagen, also das habe ich mit meinem Kind auch, da war ich auch ganz. Geht nicht. Es ist aber schön, mit dem Kind auch in der Badewanne zu sein. Wenn es 3, 4 Jahre alt ist, 5 Jahre alt. Und dann entwickelt sich eigentlich eine Schamgrenze und die sollte man auch wahrnehmen als Eltern.
Ja. Wenn man auch so ein bisschen dann in diesen, also es klingt für mich jetzt, wenn man dann eben in diesen Zwiespalt kommt, auf der einen Seite zu wissen, es ist auch gut für das Kind, physische Nähe zu erfahren, auch vielleicht Nacktheit zu erfahren, dass man halt eben nicht direkt von Anfang an eine bestimmte Form von Puderie eingetrichtert
hat.
Und gleichzeitig aber eben zu wissen, wo sind da möglicherweise Grenzen, also du hast jetzt eben gerade gesagt, wenn es dann eben darum geht, den Penis anfassen zu sollen. Ja. du hast aber auch davon gesprochen, dass sich Scham bei Kindern auf eine bestimmte Art und Weise entwickelt. Was kannst du da die Stufen benennen, die es da gibt? Wo es dann vielleicht auch eine Änderung in der Strategie im Umgang mit dem Kind geben muss?
Naja, die erste, also erstmal ist es natürlich eine Freude am eigenen Körper, dass sie es entwickeln können auch. Und dann, wenn die mit 3 Jahren rennen, die draußen auch nackig rum auf dem Spielplatz oder auf dem Wasserspielplatz oder sowas oder am Strand, das ist im Schwimmbad, das ist super. Aber dann irgendwann sollten sie darauf achten, dass man was anzieht. So. Dass man Kinder, was ich oft habe, auch. Kinder entdecken ja auch das Onanieren, ja, also das, die Selbstbefriedigung. Und wenn der Junge mit 3 Jahren da an seinem Penis rumspielt und merkt, oh, da gibt es schöne Gefühle, das ist ganz anders, die sind nicht Höhepunkt fixiert, das funktioniert ja auch nicht, die kriegen jetzt nicht die Erektion, aber trotzdem gibt es schöne Gefühle. Und dass ich das kann ich relativ schnell eigentlich schon sagen, möchte ich es hier nicht haben. Finde ich gerade nicht, also wenn ich es hier beim Wohnzimmer oder am Essenstisch, da kann man abstufen, kannst du dich einfach umdrehen oder kannst du irgendwie das machen oder kannst du in deinem Zimmer machen, so, das dann zu lernen. Aber dann muss man gucken, wie das Kind sich entwickelt, aber mit 3, 4 Jahren kann man da schon eigentlich Grenzen setzen oder dass man nicht gerade in der Straßenbahn oder in der U-Bahn anfängt, an seinem Geschlechtsteil rumzuspielen oder sich zu reiben. Machen Mädchen ganz gern, dass sie dann auf Läden rumrutschen. Die merken, die rutschen rum und ach, das ist aber schön. So, und es ist ja auch schön, sollen sie machen. So, aber dann in der U-Bahn irgendwie ist es dann doch, vielleicht sollte man dann überlegen, das weniger zu machen. Ne? Nackt rumzulaufen oder das zu machen. Genau.
Und jetzt mal einmal eine ganz hypothetische Frage, eine Frage, wo du kreativ werden darfst. Du hast schon davon gesprochen, dass irgendwie jeder 8., 10. Mann und jede dritte Frau,
vierte
Frau Erfahrungen von sexualisierter Gewalt macht. Was muss passieren, damit das nicht mehr stattfindet?
Ah, da sind wir nicht mehr weit davon weg. Der Klimawandel hilft uns dabei. Ja, das hatten wir letztens auch erst wieder im Team. Wir sind kurz davor, das Patriarchat abzuschaffen, leider auch den Rest. Ich bin da negativ, ehrlich gesagt. Was müsste passieren? Seit es Menschen gibt, gibt es Gewalt. Es gibt sexualisierte Gewalt. Und solange es Menschen gibt, wird es das auch geben. Also was brauchst du? Ich hoffe ja wirklich sehr, dass immer mehr Menschen sensibilisiert werden, dass es mehr in die Ausbildungen aufgenommen wird, das Thema sexualisierte Gewalt. Und zwar nicht nur... Also dass man hinschaut, dass man hilft, dass man drüber reden kann, dass das alle Berufe durchgehend, die mit Menschen arbeiten, auch wissen. Und dass es den Tätern und Täterinnen immer schwerer fällt, ihre Nische zu finden.
Den Zugriff zu
finden. Den Zugriff zu finden, ja. So. Aber das ist eine 50-50-Situation, wie bei vielen gerade in unserer Gesellschaft. Diese, wo geht's hin gerade? Mhm. Geht's wieder zu den besorgten Eltern? Also diese Bewegung auch, heißen die besorgte Eltern, ich glaube, ne? Die ganzen Abtreibungsgegner und gegen sexuelle Vielfalt, also und den, die aus deren Sicht den Genderwahn verbreiten. Also ich bin für Genderwahn, ja? Also ich bin, kann gar nicht genug geben, weg von dieser Zweigeschlechtlichkeit, verdammt nochmal. Aber diese beiden Bewegungen so, und aber wie das sich verbinden, das ist, wenn ich, weiß ich nicht. Aber wenn ich hypothetisch bin, ja, ich weiß nicht.
Du hast schon auch über Schutzkonzepten und vor allem von Transparenz gesprochen.
Ja.
Der Möglichkeit vielleicht auch, dass auch Eltern, also die biologischen Eltern, nicht nur Pflegeeltern in der Form,
ja,
ein Gegenüber bekommen in Form eines Jugendamts oder weiß ich nicht, also ne, dass sie nicht allein sind mit der Aufgabe und dass es dann auch immer noch eine zusätzliche Kontrollinstanz gibt.
Weißt du, wenn ich Pflegevater werden will, muss ich mich einem Überprüfungsprozess aussetzen.
Mhm.
Ich werde gecheckt. Und ich finde, jeder, der Vater wird oder Mutter wird, sollte erstmal gecheckt werden. Ist leider mit den Freiheitsrechten und allen wahrscheinlich nicht so vereinbar. Mhm. Und finde ich auch, schwierig. Aber Elternführerscheine sollten da sein.
Sind eine gute Sache.
Ja, sind eine gute Sache und machen auch Sinn, da engmaschig dran zu sein. Das ist so herausfordernd. Mhm. Und es passiert so viel Mist in den Familien. Ich meine, nicht nur Mist, ne? Eltern sein ja was Tolles. So, und Ressourcen haben, aber genau.
Wobei, also ich finde das ganz spannend, weil ich, also bei mir werden jetzt irgendwie alle Eltern plötzlich. Und da ist dann, da wird mir immer ganz oft an mich herangetragen, wie, dass sie sehr überfordert sich auch fühlen.
Ja. Und
jetzt muss ich auf diesen Mensch aufpassen. Ich habe jetzt halt 80 Bücher gelesen darüber, aber deswegen bin ich noch kein guter Vater oder keine gute Mutter. So, da ist sogar, ich glaube, dass vielleicht sogar in vielen Familien eigentlich der Wunsch da wäre, nach noch vielleicht einer Art Form von Unterstützung.
Ja.
Vielen Dank. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, auch mit mir zu sprechen. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet und uns zugehört habt. Und sage mal bis zum nächsten Mal. Macht es gut und bis dahin. Ciao.